Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Kalt war es in den vergangenen Tagen, sehr kalt, und da musste ordentlich geheizt werden. Viele tun das mit Gas. Wie sicher ist nach dieser Kältephase eigentlich die weitere Gasversorgung? Wie voll sind die Speicher? Der Dachverband der deutschen Gaswirtschaft hat sich beim Jahresrückblick unter anderem zu diesem Punkt heute geäußert. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die Jahresbilanz zweier Industriekonzerne schauen, Airbus und Daimler, und uns unter anderem auch mit der digitalen Souveränität beschäftigen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. In der Handelspolitik der Europäischen Union, da gibt es derzeit einige Baustellen, wie das Investitionsabkommen mit China, der noch nicht ratifizierte Handelspakt mit Großbritannien, und auch der transatlantische Handelskonflikt schwelt ja noch. Einzelaspekte, die heute weitgehend unter einem Hut untergebracht wurden, mit Leitlinien der EU zur Handelspolitik bis 2030. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern stellt die Leitlinien vor.
Im Welthandel will die Europäische Union auch künftig die Rolle des Guten spielen, aber nicht mehr länger die des Harmlosen. So lässt sich auf den Punkt bringen, was Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis heute in Brüssel vorstellte. Das Konzept für die europäische Handelspolitik der kommenden Dekade.
Europe is rethinking the role of trade and trade policy in a world characterized by more geopolitical conflict and economic upheaval.
Europa überdenke die Rolle des Handels und der Handelspolitik in einer Welt zunehmender geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Umbrüche, so Dombrovskis, der die Ziele einer neu ausgerichteten Handelspolitik mit drei Worten kennzeichnete:
Open, sustainable, assertive.
Offen, nachhaltig und durchsetzungsfähig soll sie sein, die neue Handelspolitik der EU. Offen, weil die EU mit ihrer vom Export abhängigen Wirtschaft auch künftig Handelsabkommen mit Drittstaaten abschließen will. Schließlich sind nach Berechnungen der EU-Kommission 35 Millionen Jobs in der EU vom Export abhängig. Nachhaltig soll die neue Handelspolitik sein, weil die EU in Handelsabkommen stärker als bislang ihre langfristigen politischen Ziele verankern will, etwa den Klimaschutz oder das Ziel eines fairen Welthandels. Produkte aus Zwangsarbeit zum Beispiel sollen vom europäischen Markt ausgeschlossen werden. Und wer mit der EU einen Handelsvertrag abschließen will, der muss sich künftig verpflichten, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, und zwar jederzeit nachprüfbar. Zustimmung dazu von Anna Cavazzini, der Handelsexpertin der Grünen im Europaparlament, aber mit Einschränkungen.
Diese neue und grüne Rhetorik der Strategie, die weist klar in die richtige Richtung. Das große Manko der neuen Handelsstrategie der Kommission ist, die bestehenden und bereits ausverhandelten Abkommen, die sollen nicht angetastet werden.
Was die Durchsetzungsfähigkeit angeht, so will die EU die Lehren aus den letzten Jahren ziehen. Von der Trump-Administration ist sie mit Strafzöllen und Handelsbarrieren drangsaliert worden, ohne echte Gegenwehr. China verschafft trotz jahrelanger Verhandlungen seiner Wirtschaft nach wie vor unfaire Vorteile auf den Weltmärkten durch subventionierte Staatsbetriebe und fehlenden Schutz geistigen Eigentums. Und die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig die EU-Wirtschaft ist, wenn einmal globale Lieferketten unterbrochen werden. Deshalb zielt die EU mit ihrer neuen Handelspolitik auf eine sogenannte offene strategische Autonomie. Der CDU-Europaabgeordnete Sven Simon.
Offene strategische Autonomie bedeutet, dass wir weiterhin freien Handel betreiben möchten, aber schon darauf schauen, dass wir uns nicht mehr in Abhängigkeiten begeben.
Das bedeutet aber keine politische Äquidistanz zu China und den USA, wie Valdis Dombrovskis betonte. Den USA sei man durch gemeinsame Werte enger verbunden als jedem anderen Handelspartner. Deshalb hofft die Kommission auch darauf, mit der neuen US-Administration den Konflikt um die Welthandelsorganisation WTO lösen zu können. Donald Trump hatte die Berufung neuer Richter für deren Berufungsinstanz so lange blockiert, bis das Gremium arbeitsunfähig war.
Just deblocking this process of nominations would help to restore the functioning of the appellate body.
Wenn man nur die Blockade der Richterberufung beenden würde, so Dombrovskis, dann würde die Berufungsinstanz wieder funktionieren. Und die EU sei auch bereit, wie von den USA verlangt, über eine Reform der Arbeitsweise des WTO-Gerichts zu reden, um dessen Funktionieren zu verbessern.
Peter Kapern zu den EU-Leitlinien zur Handelspolitik bis 2030. Wie wichtig der Energieträger Gas und eine entsprechende Bevorratung ist, das sehen wir derzeit in den USA und Mexiko. Der US-Bundesstaat Texas hat ein Exportverbot für Gas verhängt, weil es wegen der Kältewelle dort in Texas selbst benötigt wird. In Mexiko stellen Volkswagen und General Motors einen Teil ihrer Produktion ein, weil Erdgas fehlt und Gaslieferungen stocken. Da stellt sich natürlich die Frage, wie steht es denn um die Gasversorgung in Deutschland, auch wenn derzeit die Kältewelle erst einmal weitgehend abgeebbt ist. Aber sind für einen weiteren Kälteeinbruch die Lager noch ausreichend gefüllt? Unter anderem dazu hat sich heute der Dachverband der Gaswirtschaft geäußert. Und natürlich ging es auch um die Gaspipeline Nord Stream 2. Theo Geers fasst all das zusammen, was gerade in der Gasbranche diskutiert wird.
Eins ist den deutschen Gasversorgern, die in der Initiative Zukunft Gas zusammengeschlossen sind, ganz wichtig. Die Versorgung für die 42,6 Millionen Wohnungseinheiten, die mit Gas heizen oder auch kochen, ist sicher. In strengen Wintern ebenso wie zu Pandemiezeiten, versichert der Vorstand von Zukunft Gas, Tim Kehler.
Wir haben gezeigt, dass wir in kritischen Situationen eine sehr resiliente Infrastruktur haben, dass wir tatsächlich auch auf schwierige Randbedingungen eingehen können und damit auch die Versorgungssicherheit zu bezahlbaren Preisen gewährleisten können.
Sorgen, Deutschland oder Europa könnten beim Erdgas in eine zu große Abhängigkeit von Russland geraten, teilen die Gasversorger ausdrücklich nicht. Auch nicht im Zusammenhang mit dem Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Dabei stammt schon ohne die Pipeline mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases, 2019 waren es 50,7%, aus Russland. Ein Viertel steuerte Norwegen bei, gut 20% lieferten die Niederlande. Doch Deutschland ist über zahlreiche Pipelines mit anderen europäischen Ländern verbunden und in der EU ist der Anteil Russlands mit 36% geringer, betont Tim Kehler.
Wir können innerhalb von Europa Gas hin und her verteilen, sodass tatsächlich auch keine Engpässe in bestimmten Ländern oder Regionen tatsächlich entstehen, sodass sie tatsächlich über die Landesgrenzen hinweg sehr große Gasmengen auch bewegen können.
Gern verweisen die Versorger auch darauf, dass die EU ein knappes Viertel ihres Bedarfs mit Flüssiggas deckt. Dieses LNG kommt per Gastanker unter anderem aus Katar oder Algerien. Das sorgt für Wettbewerb mit Pipeline-Gas und dieser Preiswettbewerb wird, so das Argument für Nord Stream 2, bleiben. Die LNG-Lieferanten und Länder wie Russland halten sich in puncto Preise wechselseitig in Schach, versichert Tim Kehler von Zukunft Gas.
Nord Stream 2 sorgt dafür, dass die Gaspreise in Europa für die Industrie tatsächlich günstig bleiben. Wenn wir das Projekt nicht hätten, würden wir tatsächlich über mehrere Milliarden an Mehrbelastung für die Industrie in Europa auch sprechen, weil die Gaspreise sich durch dieses Gleichgewicht im europäischen Gasmarkt entsprechend nach oben bewegen würden. Das heißt, ein Projekt wie Nord Stream 2, aber auch andere Importstrukturen sind in jedem Fall Garant für diesen Wettbewerb und die günstigen Preise.
Auf die privaten und industriellen Gasverbraucher hat die Debatte um Nord Stream 2 ohnehin kaum einen Einfluss. Denn auch wenn Wärmepumpen im Gebäudesektor immer mehr Boden gut machen, immer noch wird in 3/4 aller Neu- und Umbauten auf eine Gasheizung gesetzt. Im Neubau noch stärker als im Bestand. Dabei könnte gerade hier der CO2-Ausstoß drastisch gesenkt werden, würden noch mehr Hausbesitzer ihre alten Kessel durch moderne Heizsysteme ersetzen, egal ob sie dabei weiter auf Gas oder etwa eine Wärmepumpe setzen.
Theo Geers und die Jahresbilanz der deutschen Gaswirtschaft. Der Digitalverband Bitkom hat heute eine Studie vorgelegt über die digitale Souveränität unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Souveränität bedeutet ja, dass die Handlungs- und Gestaltungsfreiheit gewahrt bleibt. Wo ist denn diese Freiheit bedroht, beziehungsweise was muss getan werden, damit Gestaltungsräume erhalten bleiben? Mehr dazu von Johannes Kuhn.
Deutschland ist noch weit von digitaler Souveränität entfernt, also von einer größeren Unabhängigkeit bei Software, Hardware und digitalen Dienstleistungen. Zumindest glaubt dies die deutliche Mehrheit der befragten 1100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen. 80% sagen der Bitkom-Umfrage zufolge, dass die Bundesrepublik vom Import digitaler Technologien, Dienstleistungen und Expertise abhängig ist. Zum Vergleich: Bei China diagnostizieren nur gut 30% eine digitale Abhängigkeit vom Ausland. Solche Aussagen sind keine Überraschung. In Deutschland werden schon lange keine Computer mehr gefertigt. Jenseits des Geschäftssoftware-Oldies SAP gibt es keine nennenswerten Digitalplattformen. Beim Nachsteuern ist die Politik gefordert, so lautet ja auch das Bitkom-Credo und der Branchenverband sieht sich durch die Umfrage bestätigt. Bitkom-Präsident Achim Berg:
91% fordern die Verstärkung der öffentlichen Forschungsförderung von Schlüsseltechnologien. Und genau ebenso viele meinen, dass die Bundesregierung eingreifen sollte, wenn eine Übernahme wichtiger deutscher Technologieunternehmen durch ausländische Investoren droht. Und 79% sagen, die Bundesregierung sollte verhindern, dass Deutschlands Infrastrukturen in die Hand von Nicht-EU-Unternehmen geraten.
Ob bei der Diskussion über den Mobilfunkausbau mit Huawei-Hardware oder eine mögliche Digitalsteuer für Facebook, Amazon und Co. Längst ist Europa eingeklemmt zwischen chinesischen und amerikanischen Interessen. 85% der Unternehmen wünschen sich, dass Deutschland hier neutral bleibt, sich also keiner der beiden Technologiehemisphären anschließt. Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder.
Also das ist mit Teil des Kerns der Diskussion um die digitale Souveränität. Wollen wir nur Schiedsrichter sein, wie in den letzten 20 Jahren, oder wollen wir rauf aufs Spielfeld?
Dass Deutschland und die EU hier die Weichen stellen, begrüßt der Branchenverband ausdrücklich. Die entstehende Cloud-Speicherinfrastruktur Gaia-X, diverse Milliardenprogramme zu Zukunftstechnologien wie Quantencomputing oder künstliche Intelligenz, selbst die europäischen Pläne, die Hightech-Chip-Produktion zurück nach Europa zu holen, seien keineswegs Hirngespinste, sagt Berg. Die Autobranche leidet bekanntermaßen gerade an einem Chipmangel und ist von der Produktion in Asien abhängig.
Der menschliche Einsatz oder gerade der Arbeitskraftmensch ist ja bei diesen Themen relativ gering, weil er sehr viel automatisiert ist. Das heißt, ich sehe sehr wohl eine Chance, auch eine Chipproduktion zurück nach Europa zu holen.
Eher skeptisch bewerten die Unternehmen die deutschen Digitalaussichten. 8 von 10 befragten Firmen glauben, dass chinesische und amerikanische Digitalkonzerne ihre Macht im Zuge der Corona-Krise ausbauen werden. Und immerhin 41% glauben, dass Deutschland den technologischen Vorsprung anderer Länder nicht mehr aufholen kann.
Johannes Kuhn über eine Bitkom-Studie über digitale Souveränität. Die zuletzt viel gescholtene Finanzaufsicht BaFin zeigt ihre Krallen und will die Bilanzen des Düngemittelkonzerns K+S unter die Lupe nehmen, weil an deren Richtigkeit Zweifel bei der BaFin aufgetaucht sind. Was dazu bislang bekannt ist, fasst Ursula Meyer zusammen.
Es war ein Paukenschlag, als der Salz- und Düngemittelkonzern K+S meldete, dass das Unternehmen ins Visier der Finanzaufsicht BaFin geraten ist, und zwar wegen einer Sonderabschreibung von 2 Milliarden Euro. K+S-Pressesprecher Michael Wudonik erklärt.
Also wir sind davon überzeugt, dass wir diese Sonderabschreibung letztes Jahr ordnungsgemäß durchgeführt haben und dass wir dabei auch alle relevanten Rechnungslegungsvorschriften beachtet haben. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich im Zuge dieser Prüfung vollumfänglich mit den Behörden kooperieren. Das steht außer Frage. Wir haben bereits Unterlagen geliefert, die gewünscht waren.
Wie alle Unternehmen überprüft auch K+S seine Bilanzen regelmäßig darauf hin, ob die dort angegebenen Werte etwa für Maschinen oder Anlagen und andere Vermögensgegenstände noch der Realität entsprechen. Und tatsächlich waren die im vergangenen November auf einmal 2 Milliarden Euro weniger wert als vorher. Warum? Das hat mit den Preisen für Kali zu tun, eines der wichtigsten Produkte von K+S. Während das Unternehmen bislang optimistisch war, stellte es sich nun darauf ein, dass die Kali-Preise dauerhaft niedrig bleiben. Und so die Logik, damit würde sich mit Maschinen, Anlagen und Co. auch in Zukunft weniger Geld verdienen lassen. Deswegen waren sie aus Sicht des Unternehmens bereits jetzt weniger wert. Die BaFin wirft K+S offenbar vor, dass die Abschreibung eigentlich noch höher hätte ausfallen müssen, wie Sprecher Wudonik sagt.
Nach unserem Kenntnisstand prüft man, ob die Größenordnung dieser Abschreibung in der Höhe korrekt war und der Zeitpunkt, zu dem wir diese Sonderabschreibung vorgenommen haben. Das sind die Anhaltspunkte der BaFin.
Und die scheinen aber auch sehr konkret, denn wie aus Aufseherkreisen zu hören ist, hat sich dort offenbar ein Whistleblower gemeldet. Offiziell äußert sich die BaFin zu dem Fall nicht. Ist bei K+S nun alles mit rechten Dingen zugegangen oder nicht? Schwer zu sagen, findet der Frankfurter Rechtswissenschaftler Tobias Tröger. Denn wenn das Unternehmen eine Prognose abgibt, wie sich die Kali-Preise in Zukunft entwickeln, sind das ja nur Vermutungen.
Dies eröffnet naturgemäß gewisse Spielräume in der Rechnungslegung. Die Grenzen markieren dabei die anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung. Ob diese überschritten wurden, lässt sich ohne tiefgreifende Kenntnisse des Kali-Marktes von außen kaum nachvollziehen.
Trögers Ansicht nach geht es aber um noch mehr. Nach dem Bilanzskandal rund um Wirecard will die Behörde offenbar ihr Image wieder aufpolieren und schießt damit womöglich übers Ziel hinaus.
Mir scheint nicht ausgeschlossen, dass das Pendel jetzt zu weit in die andere Richtung schwingt und nicht nur eine insgesamt zu laxe Aufsichtspraxis korrigiert wird. Jenseits des krassen Betrugsfalls Wirecard lässt sich meines Erachtens nicht von flächendeckenden Defiziten in der Bilanzkontrolle in Deutschland sprechen.
Sollte sich aber der Verdacht der Finanzaufseher bestätigen, drohen K+S schlimmstenfalls Geldbußen. Noch schlimmer könnte aber sein, dass das Vertrauen vieler Anleger erschüttert wäre.
Ursula Meyer über K+S im Visier der BaFin. Im vergangenen Jahr waren die Pkw-Zulassungen deutlich in den Keller gegangen, nach Angaben des VDA, des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr. Da sollte man ja meinen, dass sich das auch in der Jahresbilanz der Autokonzerne niederschlägt, aber ganz so einfach ist die Rechnung nicht, wie wir bei der Vorlage der Jahresbilanz des Autokonzerns Daimler sehen. Zwar ging der Umsatz 2020 zurück, aber der Gewinn stieg, und zwar sogar durchaus kräftig. Wie kommt das? Einzelheiten dazu von Geli Hensoldt.
Die Haare hat der Daimler-Chef wegen des aktuellen Lockdowns in Deutschland etwas länger als sonst. Er habe letztes Jahr sehr viel weniger Geld für den Friseur ausgegeben, erzählt Ola Källenius bei der Bilanzpressekonferenz heute. Gespart hat 2020 auch der Stuttgarter Autobauer. Ein Grund dafür, dass Daimler im Krisenjahr unterm Strich doch noch rund 4 Milliarden Euro verdiente. Positiv ausgewirkt hätten sich Kurzarbeit und niedrigere Reisekosten, so Källenius. Dazu kommt, der Fahrzeugmarkt ist schneller aus der Krise gekommen als noch im Sommer befürchtet. Vor allem in China.
Wir haben mehr als 770.000 Mercedes-Fahrzeuge in China letztes Jahr abgesetzt. Das ist ein Rekord. Und wir haben das Jahr 2021 auch mit gutem Momentum angefangen in China. Und sehen mittel- bis langfristig China auch als das größte absolute Wachstumspotenzial für uns.
Auch insgesamt ist Daimler für 2021 optimistisch. Die Wirtschaft werde sich erholen und davon werde auch das Unternehmen profitieren, meint Källenius. Sollte es wegen der Corona-Pandemie keine weiteren Rückschläge geben, rechnet Daimler mit einer Steigerung bei Absatz, Umsatz und Gewinn. Trotzdem will der Konzern weiter sparen.
Wir haben nach wie vor ein strukturelles Kostenthema bei Daimler. Dieses strukturelle Kostenthema beinhaltet auch die Personalkosten. Und das ist nicht etwas, was man über Nacht löst. Und da sind wir konsequent unterwegs.
Im Sommer hatte das Unternehmen sein Sparprogramm verschärft. Unter anderem muss ein Teil der Beschäftigten Arbeitszeit für ein Jahr reduzieren und auf Lohn verzichten. Angesichts der guten Zahlen fordert der Betriebsrat, das vorzeitig zu beenden. Der baden-württembergische IG Metall-Chef Roman Zitzesberger kritisiert, Daimler versuche, die Pandemie dazu zu nutzen, den Beschäftigten in die Tasche zu greifen. Und diese Mitarbeitenden aus dem Daimlerwerk in Sindelfingen beklagen:
Gewinn wurde ja erzielt, deswegen sollten wir schon ein Stück abbekommen.
Man fragt sich dann tatsächlich, ob immer alles so schlecht ist, wie es dargestellt wird nach innen hin. Also ganz verständlich ist natürlich genau nicht dieses Thema mit Arbeitszeitverkürzung oder sowas.
Daimler dagegen will an der Vereinbarung festhalten. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen die Dividende. Aktionäre sollen 1,35 Euro pro Aktie bekommen, 45 Cent mehr als im Vorjahr. Kritik daran wies Källenius zurück.
Die Stabilität eines Unternehmens und somit auch die Sicherheit der Arbeitsplätze basiert auch auf stabile Erwartungen im Kapitalmarkt. Und wenn wir hauruck entscheiden würden, dass wir die Dividendenpolitik von einem Jahr zum nächsten ändern würden, dann würde das unsere Reputation schaden und somit auch unsere Möglichkeit, Kapital anzuschaffen, schaden und in letzter Konsequenz die Arbeitsplätze dann unsicherer machen.
2021 will Daimler Geld in neue Technologien und in die Digitalisierung investieren und neue E-Autos auf den Markt bringen. Und dieses Jahr sollen aus der Daimler AG zwei eigenständige Gesellschaften werden, Daimler Trucks und Mercedes-Benz. Die endgültige Entscheidung über die Aufteilung soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Herbst fallen.
Geli Hensoldt über die Jahresbilanz des Autobauers Daimler. Und die Daimler-Bilanz ist heute auch ein Thema in der Sendung Kommentar im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Nicht nur Daimler, auch der Rüstungskonzern und Flugzeugbauer Airbus hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Und da im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie weitaus weniger geflogen wurde als sonst, haben zahlreiche Airlines ihre Flugzeugbestellungen auf Eis gelegt. Das bekam auch Airbus zu spüren, wie unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Resilienz ist das Wort des Tages bei Airbus. Angesichts der Pandemie, die den Flugverkehr und die Nachfrage von Flugzeugen weltweit einbrechen ließ, kommt die Unternehmensgruppe glimpflich davon. Vorstandsvorsitzender Guillaume Faury sieht dies als Beweis für die Widerstandsfähigkeit in der schlimmsten Krise der Luftfahrt und er wirkt erleichtert.
Wow, what a year. I'm certainly glad it's
wow, was für ein Jahr. Ich bin natürlich froh, dass es vorbei ist, aber ich kann auch nicht umhin, darauf stolz zu sein, was das Airbus-Team in dieser außergewöhnlichen Zeit für die Welt und unsere Industrie erreicht hat. Es war hart und ein unglaubliches menschliches Abenteuer. Mit einem Videofilm untermalt das Unternehmen, wie es sich in der Corona-Pandemie nützlich gemacht hat. Auf Bildern werden große Kartons mit Masken und Beatmungsgeräten aus dem Bauch von Airbus-Flugzeugen geladen. Die Botschaft: Wir haben die ganze Welt mit lebenswichtigem Material beliefert. Im Mittelpunkt der Pressekonferenz aber stehen die Zahlen der Unternehmensgruppe. Und die mussten sich der Pandemie unterwerfen, wie Guillaume Faury schildert.
Global Air Traffic reached a low point in April 2020 at the peak.
Der Flugverkehr weltweit hat seinen Tiefpunkt im April 2020 erreicht, zum Höhepunkt der Covid-19-Pandemie. Er hat sich seitdem sehr langsam erholt und in sehr unterschiedlichem Maße in den verschiedenen Regionen. Die Passagierzahlen sind 2020 im Vergleich zu 2019 um 66% zurückgegangen. Und das wirkte sich auf die Flugzeugkäufe aus. Für Airbus zog das im letzten Jahr einen Nettoverlust von 1,1 Milliarden Euro nach sich. Der Umsatz ging um 29% auf fast 50 Milliarden Euro zurück. Immerhin, 2020 lieferte Airbus 566 Maschinen aus. Das ist allerdings ein Drittel weniger als 2019. Airbus hat seine Produktion um 40% zurückgefahren. Der Flugzeugbauer konnte aber in dieser schwierigen Zeit von seiner Militärsparte profitieren. Deren Produktion war von der Pandemie viel weniger betroffen. Dazu gehört auch die Bestellung aus Berlin von 38 Eurofightern für die Bundeswehr. Airbus will in diesem Jahr, genauso wie im letzten, keine Dividenden ausschütten. Für 2021 erwartet man bei der Unternehmensgruppe keine unmittelbare Erholung. Man rechnet damit, dass in diesem Jahr etwa die gleiche Zahl an Flugzeugen ausgeliefert wird wie im letzten. Guillaume Faury bestätigte den Stellenabbau, den Airbus bereits im Juni angekündigt hatte. 15.000 Jobs weltweit sollen gestrichen werden, 5.100 davon in Deutschland, 5.000 in Frankreich. Etwa ein Drittel der betroffenen Mitarbeiter habe das Unternehmen bereits verlassen, sagte Faury. Airbus sei dabei gut durch Regierungen unterstützt worden, sowie durch Sozialpartner, um mit der Situation umzugehen.
Christiane Kess zur Jahresbilanz von Airbus. Zwei Unternehmensnachrichten von vielen heute und damit kommen wir zum heutigen Tag an der Börse mit Jan Plate. Daimler und Airbus, Herr Plate, wie haben denn die Anleger auf die Bilanzen und vor allem auf den jeweiligen Ausblick reagiert?
Also zunächst mal zu Airbus. Der Chef sieht ja auch für dieses Jahr zahlreiche Unsicherheiten und sieht die Airbus-Aktie heute tief im roten Bereich mit einem Abschlag von 3,5%. Während Investoren von dem, was sie beim Autokonzern Daimler hören und lesen, angetan sind, die Aktien von Daimler, die verteuern sich um etwas mehr als 2%.
Und wie sieht's aus? Werden von den Daimler-Zahlen die anderen Autowerte beeinflusst?
Also von den Daimler-Zahlen werden sie nicht beeinflusst, aber von dem, was Daimler so vormacht. Daimler will ja die Lkw-Sparte an die Börse bringen, während Volkswagen wohl überlegt, Porsche an die Börse zu bringen. Das sind wohl sehr vage Überlegungen und es dürfte nicht dieses Jahr sein, aber das würde Geld in die Kasse bringen und eine ziemliche Wertsteigerung, gerade auch gegen Tesla, den amerikanischen Elektroautobauer. Tesla bringt ja derzeit etwa dreimal so viel Börsenwert auf die Waage wie Volkswagen, Daimler und BMW zusammen. Also mit diesen Spekulationen um einen möglichen Börsengang von Porsche steigt die Volkswagen-Aktie um 4%.
VW im Plus, Daimler im Plus. Was heißt das für die Entwicklung beim deutschen Aktienindex?
Der tut sich dennoch ein bisschen schwer nach amerikanischen Wirtschaftsdaten mit Inflationssorgen und Sorgen um höhere Zinsen. Der DAX mit einem kleinen Minus bei 13.894 Punkten.
Und wie ist die Lage auf dem Devisenmarkt und beim Handel mit Staatsanleihen?
Deutsche Staatsanleihen waren heute wieder etwas gefragter. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,40%. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 20,70 und der Goldpreis gibt nach. Der Goldpreis fällt im Vergleich zu gestern Nachmittag um rund 6 Dollar auf etwa 1.775 Dollar.
Wir haben ja darüber berichtet, die BaFin schaut sich die Bilanzen von K+S an. Wie heute bekannt wurde, K+S, einst in der DAX-Familie zu Hause, jetzt im MDAX geführt. Wie reagieren hier die Anleger?
Fragen zur Firmenbilanz von der Finanzaufsicht. Da horchen die Anleger natürlich besonders nach dem Fall des DAX-Konzerns Wirecard besonders auf. Ja, und die K+S-Aktie mit einem Einbruch von 15%.
Und der Industriekonzern ThyssenKrupp will nun doch seine Stahlsparte erst einmal behalten. Wie kommt denn dieser Beschluss an?
Da sind die Anleger hin und her gerissen, mal im Plus, mal im Minus. Die Aktie derzeit aber doch mit einem deutlichen Abschlag von 4,5%.
Und die Baubranche läuft ja eigentlich gut derzeit. Der Baukonzern Hochtief aber spricht von Krise. Was ist los?
Na, also im Ausland, in Australien, da laufen die Geschäfte schlechter. Insgesamt verzögern sich öffentliche Aufträge. Es gibt weniger Verkehr auf Mautautobahnen und die Aktionäre sollen weniger Dividende bekommen. Die Aktie von Hochtief mit einem Minus von 3%.
Der heutige Handelstag an der Börse zusammengefasst von Jan Plate. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über das Musikleben in Corona-Zeiten. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.